Einen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr euch heute aufgemacht habt und hier im Gottesdienst seid und auf Gottes Wort hören möchtet. Wir machen heute nahtlos weiter im Markus-Evangelium und kommen zu Kapitel 9, Verse 14 bis 29. Markus 9, 14 bis 29. Das Kapitel 9 beginnt damit, dass Jesus seine drei engsten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit auf einen hohen Berg nimmt. Auf diesem Berg wird er vor ihren Augen umgestaltet. Er beginnt zu glänzen, so weiß, wie es niemand auf der Erde machen kann. Zwei Männer erscheinen ihnen, die vor langer Zeit gelebt haben. Zum einen Mose, der dem Volk Gottes das Gesetz gab und sie aus der Gefangenschaft führte. Und dann noch Elia, ein großer Prophet. Diese Herrlichkeit und Einzigartigkeit erstaunte die Jünger so sehr, dass sie Hütten bauen wollten und diesen Moment beibehalten wollten. Nur noch hier bleiben in der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Hier mit ihrem Herrn und Meister sein und bleiben. Und zeitgleich oder etwas später, als die Jünger dann beim Abstieg waren, ereignete sich unten am Berg ein Ereignis bei den restlichen 9 Jüngern. Ein Mann kam zu ihnen mit seinem Sohn, der Anfälle hatte. Der Vater möchte zu Jesus. Er hatte wohl gehört, zu was dieser fähig war, und so wurde Jesus zu seiner einzigen Hoffnung für seinen Sohn. Aber Jesus war nicht da. Er war auf dem Berg. Und so bat der Vater nun die Jünger, ihm zu helfen. Aber als sie es versuchten, konnten sie es nicht. Schnell wurden sie so nun zur Zielscheibe der geistlichen Führung der Schriftgelehrten, die mit ihnen stritten. Und durch diese Aktion hatten sie nun die Schriftgelehrten und die Volksmenge, die sich versammelt hatte, gegen sich. Und in diese Situation hinein steigt unser Predigttext ein. Ich lese Markus 9, 14 bis 29 von der Elberfelder Übersetzung. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunten sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie: Worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm: Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat, und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte zu deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er ihn sogleich. Und er fiel zu Boden. Er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater: Wie lang ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Und er sagte ihm von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und zugleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, sodass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Auch ich möchte jetzt noch beten. Herr unser Gott, ich kann jetzt viel sagen und es hat keinen Wert. Aber wenn du redest in die Herzen hinein, dann ist es Gnade. Und um diese Gnade möchte ich dich bitten. Amen. Als Jünger Jesu, wo wärst du lieber? Oben auf dem Berg mit den drei Jüngern und könntest die Herrlichkeit deines Herrn sehen, fernab von allen menschlichen Problemen? Oder unten im Tal bei den restlichen neun, bedrängt von den Schriftgelehrten und der Volksmenge, weil du nicht das halten konntest und den Sohn des Vaters zu heilen. Ich denke, wir würden alle sehr gern oder liebend gern auf dem Berg sein, schauen und die Herrlichkeit Gottes genießen. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Himmel. Warum jetzt noch ins Tal hinuntersteigen, wenn wir auf dem Berg sein können bei unserem Herrn? Jesus war mit den drei Jüngern oben auf dem Berg, während die neun Jünger unten im Tal ohne ihn klarkommen mussten. Das ist das Bild heute für unseren Predigttext. Und jetzt kommt Jesus zurück ins Tal, zu den Menschen und vor allem zu seinen Jüngern. Er sah die große Volksmenge und die Schriftgelehrten, die mit den Neuen stritten. Was war los? Was haben sie getan oder was haben sie nicht getan? Als sein Kommen bemerkt wird, sind alle erstaunt, kommen aber sofort zu ihm und begrüßen ihn. Endlich ist Jesus da. Jesus fragte sofort, worüber streitet ihr? Und die Frage ging vermutlich an seine Jünger. Aber bevor einer der neun Jünger Antwort geben konnte, sagte der Vater des kranken Jungen, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn ergreift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Das heißt nichts anderes, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Ich wollte zu dir. Ich habe von dir gehört, was du schon getan hast. Du heilst kranke und besessene Menschen. mein Sohn hat einen stummen Geist. Er packt ihn immer wieder und dabei schäumt er aus dem Mund und knirscht mit den Zähnen und dieser wirft ihn zu Boden. Er will ihn zerstören, er will ihn umbringen. Er lebt nur noch, weil wir ihn ständig beaufsichtigen. Wir können ihn nicht mehr alleine lassen. Aber du warst nicht da. Nur deine Jünger waren da. Da bat ich sie, mir zu helfen und den bösen Geist aus meinem Sohn auszutreiben. Aber sie konnten es nicht. Wie reagiert Jesus nun auf diese Antwort? Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Ein Satz, vier Aussagen. Ungläubiges Geschlecht. Wen meint er hiermit? Er meint die Jünger, aber er meint auch die Volksmenge, aber auch die Schriftgelehrten und den Vater. Bis wann soll ich bei euch sein? Jesus sehnt sich nach oben, nach dem Berg, nach dem Himmel. Dort wird geglaubt und nicht gezweifelt. Dort wird er vom Vater bestätigt. Dies ist mein geliebter Sohn. Ihn hört. Engel dienen ihm und er sitzt zur Rechten des seines Vaters. Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus erträgt Unglaube nicht. Unglaube beleidigt den Sohn Gottes. All die Wunder, all das, was sie mit ihm erlebten, und doch wird gezweifelt. Wie lange soll ich das noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und doch und trotz alledem greift er ein und stellt sich gegen das Böse. Diese Aussagen, ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Bis wann soll ich euch ertragen? Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Waren fast schon eine Beleidigung. Jesus redet hart und klar und spricht Probleme ohne Umschweife sehr deutlich an. Ja, auch das ist Jesus. Er leidet unter dem Unglauben der Menschen und sagt es klar. Er denkt nicht nur immer seine Meinung, er sagt sie auch. Dürfte jemand zu dir so reden? Würdest du das dulden? Jesus tut es. Und so bringen sie ihn nun zu Jesus. Und als der böse Geist Jesus, den Sohn Gottes, sieht, bekommt der Junge einen starken Anfall und liegt schäumend vor ihm am Boden. Aber zuerst kümmert sich Jesus nicht um den Sohn. Er kümmert sich um den Vater und beginnt mit ihm ein Gespräch. Wie lange hat dein Sohn diese Anfälle schon? Und so kann der Vater Jesus nun sein ganzes Leid erzählen. Seit seiner Kindheit hat er das. Und der böse Geist will ihn zerstören, ja umbringen. Und dazu wirft er ihn mal ins Wasser und mal ins Feuer. Wir müssen ständig um ihn sein und um ihn zu beschützen. Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Deine Jünger konnten es nicht. Hier sehen wir auch den Zweifel und den Unglauben des Vaters. Jesus aber spricht zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sofort schreit der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht glauben, aber ich will glauben, dass du es kannst. Hilf mir dabei, schenk mir Glauben und heile meinen Sohn. Und bevor nun die ganze Volksmenge zusammenläuft, wendet sich Jesus nun vom Vater ab und spricht den bösen Geist direkt an. Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Hier erfahren wir von Jesus, dass der Geist nicht nur stumm, sondern auch taub war. Das bedeutet, dass der Junge weder reden noch hören konnte, nur sehen konnte er, aber nicht hören und auch nicht reden. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, befiehlt nun dem bösen Geist zwei Dinge. Fahre aus dem Kind und komm nicht mehr zurück zu ihm. Interessant ist hier der Befehl und komm nie mehr zurück zu ihm. Aus Lukas Kapitel 11, Vers 24 folgende wird berichtet, was nach einer Austreibung von bösen Geistern, sogenannten Dämonen, geschieht. Ich lese euch die drei Verse kurz vor. Lukas 11, 24 bis 26. Und wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Orte und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere böse Geister, böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort. Und am Ende, und das Ende jenes Menschen wird schlimmer als der Anfang. Eine Rückkehr der bösen Geister ist laut Jesus also möglich. Darum ist ein Herrschaftswechsel im Leben eines geheilten Menschen dann so wichtig. Denn es gibt kein Neutralsein. Schon Luther sagte, dass man entweder vom Guten oder vom Bösen geritten wird. Wir Menschen werden beherrscht von einer Macht. Die Frage ist nur, von welcher? Was passiert nach dem Befehl Jesu? Der Geist gehorcht und er fährt aus diesem Jungen. Und das war so heftig, dass der Junge schrie und hin und her gezerrt wurde, bis er regungslos liegen blieb, als ob er tot wäre. Aber Jesus beugt sich zu ihm hinab auf den Boden, nimmt seine Hand, richtet ihn auf, sodass er vor ihnen stehen konnte. Und ab hier wird nichts mehr über diesen Geheilten, seinen Vater, die Schriftgelehrten und die Volksmenge berichtet. Dem Schreiber Markus ist wohl der Lerneffekt für die Jünger wichtiger und darum entzieht sich Jesus sich und seine Jünger der Volksmenge, den Schriftgelehrten, indem er in ein Haus geht, vermutlich ihre Unterkunft. Dort kamen sie nun zur Ruhe und die Jünger konnten ihren Herrn fragen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Du hast uns doch Vollmacht gegeben, als du uns ausgesandt hast? Und Jesus antwortete ihnen: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Und manche Übersetzungen fügen noch hinzu: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet und Fasten. Jesus sagt also seinen Jüngern: Du bist nicht allein, wenn du mich nicht siehst. Du kannst jederzeit im Gebet zu mir kommen. Ich praktiziere es selber. Lern von mir. Wie viele Nächte und Morgenstunden habe ich euch verlassen, um bei meinem Vater zu sein? Im Gebet bespreche ich alles mit ihm. Dann seid ihr nicht mehr alleine und ihr lernt auch den Willen meines Vaters kennen. Wenn ihr ihn kennt, dann könnt ihr auch um das Richtige bitten. Ihr bekommt dann alles, was ihr für euren Dienst braucht. Lerne mehr und mehr in der Abhängigkeit vom Vater zu leben und zu handeln. Seinen Willen habt ihr immer noch nicht erkannt, weil ihr keine Zeit mit ihm verbringt. Erst vor einer Woche habe ich euch erklärt, warum mich der Vater auf diese Erde geschickt hat. Nämlich, der Menschensohn muss leiden, verworfen werden, getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Aber ihr habt nicht verstanden, was das bedeutet. Und wenn wir unseren nächsten Predigtext anschauen, dann geht es genau wieder um dasselbe. Und Jesus wiederholt seine Leidensankündigung. Und in Vers 32 sagt er dann: Sie aber verstanden die Rede nicht. Der Sohn Gottes soll leiden und von seinem eigenen Volk verworfen und getötet werden. Aber der Mensch sagt: Es geht doch nicht. Gott stirbt doch nicht. Und schon gar nicht durch seine Geschöpfe. Und dann soll er wieder auferstehen. Was soll denn das? Was jetzt? Tot sein oder lebendig sein? Ich verstehe es nicht. Und dann geht er noch mit seinen 3 Jüngern weg und lässt sie alleine. Gerade jetzt lässt er sie alleine, wo sie ihn brauchen. Sie verstehen nicht und haben noch ein Problem. Der Dämon gehorcht uns nicht und sie wissen nicht warum. Als er zurückkommt, der harte Ausspruch Jesu, Vers 19 und Vers 23. Ungläubiges Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Vers 23. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ich denke, es geht in unserem Predigtext heute um Glaube oder um Unglaube. Aber auch, woher kommt dieser Glaube? Glaube, auch wenn der Herr nicht neben mir steht. Matthäus erzählt dieselbe Heilung, dann die Antwort Jesu auf die Frage der Jünger: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Dann so. Sie steht in Matthäus 17, Vers 19 bis 20. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Oder man könnte auch übersetzen: eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin, und er wird sich hinwegheben. Und nichts wird euch unmöglich sein. Jesus wirft seinen Jüngern Unglauben oder Kleinglauben vor. Er weg auf dem Berg mit den Dreien, oder jetzt in unsere Situation hineingesprochen, er oben im Himmel und wir hier auf der Erde bedrängt. Was ist da möglich, wenn Jesus nicht da ist? Für Jünger war das ein Problem. Er war weg und jetzt mussten sie alleine klarkommen. Denken auch wir oft so? Wenn Jesus jetzt da wäre? Was glaubten Sie, was glauben wir, wenn Jesus scheinbar nicht erreichbar ist? Lasst uns da 4 Fragen ganz kurz anschauen. Erstens, was war der Glaube der Jünger? Zweitens, was ist unser Glaube? Drittens, wie definiert die Bibel Glaube? Und viertens dann noch, woher kommt dieser Glaube? Was war der Glaube der Jünger? Für die Jünger war Jesus weg, nicht sichtbar, also nicht da. Dann der Vater mit seiner Bitte, und als sie helfen wollten, konnten sie es nicht. Warum? Das erinnert ein Stück weit an eine Missionsreise von Paulus. Interessanterweise, ich wusste es nicht, hätte man das vorher gelesen. Die Verse Apostelgeschichte 19, 11 bis 16. Ich bringe es euch nochmal in Erinnerung. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es. Über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Kephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Ihr aber, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Sie glaubten, Vollmacht über böse Geister zu haben und sie auszuüben, wann sie nötig war. Sie glaubten an sich. Was ihr aber, wer seid ihr? Was sagt das Böse über uns? Sind wir unbekannt bei ihnen? Oder sind wir als diejenigen, die in der Gegenwart Gottes stehen und seinen Willen tun und damit eine Gefahr für das Böse darstellen? Was die Jünger bis dorthin noch nicht verstanden hatten oder gelernt hatten, war seine Abhängigkeit, ihre Abhängigkeit vom Vater. Immer wieder suchte Jesus die Ruhe und die Zeit des Gebetes. Der Austausch mit seinem Vater. Alles besprechen, was jetzt kommen wird. Wie soll ich handeln? Wie ehre ich dich in meinem Leben? Dieser enge Austausch mit seinem Vater fehlte noch bei den Jüngern. ihn zu bitten, was zu tun und was zu lassen ist. Ihn um Zurüstung, Kraft und Vollmacht zu bitten für meine Aufgaben. Lernen, diese Abhängigkeit zu leben und ihn mit so einem Leben die Ehre geben. Das hatten sie noch nicht verinnerlicht. Zweitens, was ist unser Glaube? Was glaubst du oder was glaube ich? Ist unser Glaube nicht viel zu oft auf das Sichtbare begrenzt? Unser Glaube spielt sich im Hier und Jetzt ab. Und darum handeln wir so, und danach handeln wir und so denken wir und so erwarten wir die nächsten Schritte. Unser Blick ist ständig auf uns und nach unten weltlich gerichtet. Wie real ist der Himmel für mich? Wie klar ist mir die Gegenwart Jesu in meinem Leben? Trifft mich die Aussage Jesu aus Vers 19? Ungläubiges Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus leidet über meinem Unglauben. Er will glauben. Ja, er will ihn mir schenken. Er will Frucht. Hat er Freude an meinem Leben? Habe ich diese Abhängigkeit Jesu zu seinem Vater, die er vorgelebt hat, verstanden und schon verinnerlicht? Lebe ich sie aus? Kommen meine Kraft und mein Glaube aus dieser Abhängigkeit vom Vater? Ein Glaube so groß wie ein Senfkorn, 1 bis 2 Millimeter groß, versetzt Berge. Glaube ich das? Glaube ich so mit dem Wort Gottes? Glaube kommt von Gott. Es ist ein Geschenk von ihm. Er gibt es seinen Kindern, die abhängig von ihm sind und alles von ihm erwarten. Sie dürfen dann aus dieser Abhängigkeit heraus Gottes Werke tun, die er vorbereitet hat. Das wirkt sich in einem Leben aus. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Wie definiert die Bibel Glauben? Markant ist da Hebräer 11. Und gleich der erste Vers beschreibt Glaube so. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit, oder man könnte auch übersetzen, oder Grundlage dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein oder Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also nicht, es könnte sein oder ich denke schon, sondern eine Wirklichkeit, eine Wahrheit, die Grundlage für mein Leben ist. Weil ich von Gott dies erfahren durfte oder von ihm überführt wurde, obwohl ich es nicht sehe, ist es für mich Wirklichkeit. Und dies hat und hatte Auswirkungen auf die Gläubigen aller Zeiten. Und deswegen ist das ganze Kapitel voll mit Beispielen. Schauen wir Noah an. Noah baute auf die Anweisung Gottes einen Kasten. Ein Schiff auf trockenem Land. trotz Hohn und Spott von den Menschen, er glaubte Gott und war gehorsam. Die Aufgabe Gottes war nun sein Lebensinhalt. Er richtete sein ganzes Leben danach aus. Glaube, der rettet. Abraham. Er verließ seine Familie, seine Verwandtschaft, seine Heimat, obwohl dies damals die Sicherheit war, und ging in ein fremdes Land, das Gott ihm verheißen hat. Er glaubte und erwartete dann, wie es heißt, die himmlische Stadt Gottes. Und in seinem hohen Alter bekam er dann durch ein Wunder noch einen Sohn. Und er war bereit, diesen seinen einzigen Sohn zu opfern, weil er glaubte, dass Gott Isaak wieder vom Tod zum Leben erwecken konnte. Deswegen war er bereit, ihn zu töten auf Anordnung Gottes. Mose. Er weigerte sich, als er erwachsen war, weiterhin der Prinz von Ägypten zu bleiben. Er durfte einen Blick in die Zukunft tun und hat Jesu Leiden und Sterben gesehen. Darum litt er lieber mit dem Volk Gottes, als für kurze Zeit Reichtum und Ehre zu genießen. All diese Glaubenshelden richteten ihr Leben, nachdem Gott ihnen begegnet war, auf ihn aus. Sie glaubten und handelten entsprechend. Und genau das erwartet Gott von seinen Kindern, Glaubensschritte zu tun. Wenn der Glaube in unserem Leben Wirklichkeit wird, verlangt er Veränderung. Ein Abwenden vom Bösen und Zuwenden zu ihm als unserem neuen Herrn. Tun wir dann diese ersten Glaubensschritte, erfahren wir, wie er sich dann dazu stellt. Und wir erkennen mehr und mehr, dass dieser Weg tragfähig ist. Er trägt mich. Aber immer in der Abhängigkeit zu unserem Herrn. Und so wächst Glaube. Nur ein kleines Beispiel aus unserem Leben. Vor 30 Jahren haben wir renoviert und circa eine Viertelmillion Schulden gemacht. Bis dorthin, ich war Alleinverdiener, bis dorthin hatten wir immer mehr als 10% von unserem Gehalt gespendet. Aber was machen wir jetzt mit so viel Schulden? Und uns wurde klar, dass wir an dieser Praxis nichts ändern sollten. Unsere Eltern schlugen die Hände über dem Kopf, aber wir vertrauten unserem Herrn, dass er sich nicht schenken lässt. Und so verging Jahr um Jahr und wir hatten keinen Mangel. Im Gegenteil, ich verdiente mehr, wir spendeten mehr und wir konnten sogar Sonderzahlungen machen und unsere Schulden früher abzahlen, weil Geld übrig war. Und bis heute lässt sich der Herr nicht schenken und das können wir bezeugen. Das sind nur so kleine Glaubensschritte, aber daran erkennen wir, wie Gott sich dazu stellt zu seinem Wort. Und wenn wir dann diese Schritte tun und merken, es hält, dann geht der Glaubensweg los und man kann Schritt um Schritt tun und so seinen Herrn auch testen. Zum Schluss noch viertens, woher kommt dieser Glaube? Epheser 2, Vers 8 lautet so, da ist der Glaube eine Gabe Gottes, durch die ich gerettet werde. Und diese Gnade, die Gott an uns wirkt, ist ein Geschenk Gottes und macht uns zu seinen Kindern. Und nun sollen wir als diese seine Kinder leben. Ein Kind ist abhängig von seinen Eltern. Jesus Christus, der Sohn Gottes, nahm Knechtsgestalt an und wurde Mensch. Er legte die Herrlichkeit Gottes ab und wurde bedürftig, wie wir Menschen. Und in dieser Abhängigkeit, mit einer ganz engen Verbindung zu seinem Vater, lebte er dann dieses Leben, von dem wir so viel lernen können. Immer wieder wird in den Evangelien berichtet, wie er, Jesus, in die Einsamkeit ging, um Ruhe und Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Ein Vorbild für uns. Lernen wir das Gebet mehr und mehr. Aber ich denke auch, dass keiner von uns sagen kann, dass er schon den ganzen Willen Gottes kennt und sich darum nicht mehr vor dem Thron Gottes auf ihn ausrichten muss. Darum lasst uns von Jesus lernen und nicht von den Jüngern. Sie meinten, sie wären allein und sind ohne Gebet und Hilfe Gottes in diese Auseinandersetzung mit dem Bösen gegangen. Sie haben keinen Beistand erbeten, keine Vollmacht. Sie haben gehandelt. Jesu hat seinen Dienst mit seinem Vater abgesprochen. Alles wurde besprochen, bevor es gemacht wurde. Jesus hat seinen Willen unter den Willen des Vaters gestellt und sich somit im Gebet mit ihm synchronisiert. Im Gebet wurde somit Gottes Willen zu seinem Willen. Und er konnte ihn vorleben und tun. Lasst uns das heute einfach mitnehmen. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist und somit zu diesem ungläubigen Geschlecht gehörst, dann flehe Jesus an, wie der Vater es getan hat. Hilf meinem Unglauben und schenk mir deinen Glauben. Wenn dein Glaube am Anfang steht, dann lerne von Jesus. Geh mit ihm in die Stille, lass dich umgestalten, suche seinen Willen und mach ihn zu deinem Willen. Geh dann erste Glaubensschritte mit ihm. Dann wirst du erkennen, dass du nicht alleine bist und dass dieser Weg dich trägt. Glaubensschritt um Glaubensschritt wird dich stärken und voranbringen. Wenn du schon länger glauben darfst, aber keine Glaubensschritte machst, dann komm vor seinen Thron und tu Buße. Richte dich aus auf ihn und geh, damit nicht Jesus zu dir sagen muss, wie lange muss ich das noch ertragen an dir? Und wenn du schon länger glauben darfst und du schon viel mit ihm erlebt hast, dann mach es wie in einer Liebesbeziehung. Lass sie enger und tiefer werden. Sei ein Vorbild für andere und leite sie an. Bezeuge aber auch, was der Herr in deinem Leben schon getan hat. Auch um anderen zu zeigen, dass dieser Weg belastbar ist und ein Weg in den Himmel ist. Möge der Herr uns in die Gegenwart Gottes treiben. Amen.